Ein Pastor erzählt die Geschichte, dass er ein paar Jahre lang in Bundesstaat Georgia gelebt hat. Und einmal ist er durchs Telefonbuch, hat er durchgeblättert und ist zufällig auf ein Geschäft gekommen, was seine Interesse geweckt hat. Es hieß Gemeinde Gottes Barbecue. Ja, also so in etwa hat er sich auch gedacht, was? Was ist das eigentlich? Und er hat dann gleich da angerufen und hat gefragt, wie seid ihr eigentlich auf diesen Namen gekommen? Und die haben ihm erklärt, also es waren einige Leute, die das Anliegen hatten, eine Missionsarbeit, also eine Gemeindegründungsarbeit in einem gewissen Stadtteil zu machen. Und wir sind dahin und haben mit verschiedenen Gemeindeveranstaltungen angefangen. Und um mit den ganzen Unkosten zu helfen, haben wir im Anschluss an den Veranstaltungen immer Hühnchen verkauft. Und das Hühnchen verkaufte sich wirklich sehr gut. So gut sogar, dass wir dann die Gemeindearbeit zurückgeschraubt haben, um noch mehr Hühnchen verkaufen zu können. Und irgendwann haben wir die Gemeindearbeit völlig eingestellt und seitdem nur noch Essen verkauft. Ja, also manche hier werden vielleicht mit dem Lied vertraut sein, wo es auch drin heißt, gut gemeint, aber schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist so vieles es verdorrt, ohne dein Wort. Ja, und ich meine, wow, und das war ein Teil davon. Wir haben einfach den Namen beibehalten, also Gemeinde Gottes Barbecue. Ja, wir wissen zum Beispiel von dem Apostel Petrus, dass er zwar kein Hühnchen verkauft hat, aber dass er Fischer war vom Beruf. Und Jesus ist zu ihm gekommen und hat gesagt, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Und er ist Jesus dann auch gefolgt, aber er hat verschiedene Male festgestellt, dass das mit dem Menschenfischen gar nicht so einfach ist. Und wir lesen verschiedentlich in den Evangelien davon, dass er wieder seine Netze ins Meer ausgeworfen hat, weil das mit dem Fischen war ihm vertrauter und manchmal schien es ihm wesentlich einfacher zu sein. Aber ich meine, von der Sache her, wer könnte es ihm verübeln? Ich meine, das mit dem Menschenfischen ist manchmal wirklich schwierig. Mehrfach hat er gedacht, er hätte endlich begriffen, das, was Jesus wollte, wo es für Jesus wirklich drauf ankam, was für ihn wirklich wichtig war. Und dann, um dann feststellen zu müssen, dass er doch nicht alles verstanden hatte. Dass es doch noch einiges war, was er von Jesus lernen musste. Viele wissen auch, dass es Petrus war, der an einem sehr entscheidenden Punkt ein Bekenntnis abgelegt hat, wer Jesus ist. Nun, wir haben ganz zum Beginn des Gottesdienstes gehört, dass heute Palmsonntag ist, der Tag, an dem wir uns besonders an Jesu Einzug in Jerusalem erinnern. Nun, in dieser Predigt, bei diesem Predigttext, sind wir eigentlich zeitlich ein Stück früher, aber es ist gerade zu der Zeit, wo Jesus seinen Jüngern sagt, dass sie jetzt nach Jerusalem gehen. Es hat ein bisschen gedauert, bis sie da angekommen sind, aber hat ihnen angekündigt, wir gehen nach Jerusalem. Und es war nicht, hey toll, Roadtrip, also wir fahren nach Jerusalem, sondern sie wussten, dass es in Jerusalem für Jesus sehr riskant werden würde. Also es wird bei den Jüngern schon einiges an Angst ausgelöst haben. Aber das macht diese Frage, die Jesus an seine Jünger stellt in dem Text für heute, also Markus Kapitel 8 sind wir, umso wichtiger. Ich lese aus Markus Kapitel 8 ab dem Vers 31. Dann begann er, sie darüber zu belehren, der Menschensohn müsse vieles, meine eigenen Notizen übersprungen. Ab Vers 27. Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger, für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm, du bist der Messias. Doch er verbot ihn, mit jemand darüber zu sprechen. Kurze Zwischeneinlage hier. Kannst du dich erinnern, vielleicht in der Schule oder gar in der Arbeit, der Lehrer, der Chef sind gekommen und haben gesagt, das hast du super gemacht. Wirklich ganz klasse, das war genau richtig. Da kriegt man so ein Hochgefühl, ne? Man schwebt ein bisschen über dem Boden, wenn man so ein Lob bekommt. Man freut sich richtig darüber und hat auch zumindest zeitweise das Gefühl, man kann nichts Falsches machen. So ähnlich ging es dem Petrus. Aber wie wird er sich dann gefühlt haben, als es dann weitergeht? Jetzt lese ich ab Vers 31. Dann begann er, Jesus, sie darüber zu belehren. Der Menschensohn müsse vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er werde getötet, aber nach 3 Tagen werde er auferstehen. Und er redete ganz offen darüber. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht: Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Die ganze Sache muss für den Petrus ziemlich verwirrend gewesen sein. Soeben hatte er die Sache richtig, genau richtig erkannt. Und jetzt scheint Jesus fast deprimiert zu sein. Was soll dieses ganze Rede davon sein, dass er sterben muss? Er ist der Messias. Es kann doch nicht sein, der Messias ist der, auf wen sie so lange gewartet haben. Er sollte ihnen Freiheit bringen. Und er hat gerade bekannt, dass er der Messias ist. Und jetzt? Jetzt redet er davon, dass er sterben muss? Das passte für Petrus überhaupt nicht, für die anderen Jünger natürlich auch nicht. Aber dann die Schärfe, mit dem Jesus ihn zurückgewiesen hat. Weg mit dir, Satan! Geh mir aus den Augen! Wow! Ich meine, der Satan, das ist der Teufel. Das ist der Feind Gottes. Das ist der, der genau das Gegenteil will. Wie kann Jesus mit einem seiner engsten Mitarbeiter so sprechen? Betrachten wir die Sache vielleicht mal von der anderen Seite. Wie muss es Jesus gerade ergangen sein? Dass er der Messias war, das war ihm schon lange klar. Dass er Petrus und die anderen Jüngern liebte, das wusste er auch. Aber dass er sein Leben für die Menschheit hingeben muss, dass er einen schmerzhaften Tod in der Einsamkeit von allen verlassen erleiden muss, das wusste er auch. Und es hat auch bei Jesus buchstäblich Todesängste ausgelöst. Am kommenden Freitag ist Karfreitag. Da werde ich dann speziell über Jesu Zeit in dem Garten von Gethsemane reden, wo Jesus mit diesen Todesängsten gerungen hat. Aber schon an dieser Stelle wird Jesus gewusst haben, dass das, sagen wir es lapidär, kein Spaziergang im Park wird, sondern dass es eine ganz schwere Zeit für ihn werden würde. Wenn wir uns vor einer schwierigen Zeit gestellt sehen, wo wir wissen, dass etwas ganz Schweres auf uns zukommt, seien wir ehrlich, wollen wir nicht oft einfach am liebsten davonrennen? Wenn du einen Anruf von der Polizei bekommen solltest, dass dein Kind gerade beim Drogenverkauf verhaftet wurde, würdest du nicht am liebsten davonrennen? Wenn die Polizei bei dir vor der Tür steht und sagt, dein Mann war in einem schweren Verkehrsunfall, es tut uns leid, er hat es nicht geschafft. Würdest du nicht am liebsten davonrennen? Wenn die Rechnungen sich immer höher stapeln und man weiß keinen Ausweg mehr, würde man nicht am liebsten davonrennen? Jesus von allen Menschen hätte sogar die beste Möglichkeit dazu gehabt. Es hätte keiner versucht, ihn aufzuhalten. Seine Jünger hätten ihm dabei sogar geholfen. Die hätten ihn unterstützt darin, wegzurennen von dem, was auf ihn zugekommen ist. Aber was passiert eigentlich, wenn wir davonrennen? In meinem letzten Jahr beim Studium war einer, also ich habe an meinem Bachelor gearbeitet. Es war einer, der an seinem Master gearbeitet hat, den ich persönlich nicht gekannt habe. Aber die Nachricht hat sich an einem Sonntagabend über den Campus rumgesprochen, dass dieser Mann vermisst wurde. Seine Gemeinde, also wo er Teilzeitpastor war, ist Sonntag früh hingekommen, Tür war offen, Licht war an, alles, als wäre er da, aber er war nicht da. Und sie konnten ihn nirgends finden. Und viele Leute, die ihn kannten, hatten sich große Sorgen um ihn gemacht. Es hat sich dann im Laufe der nächsten Woche, sage zufällig, ergeben, dass ich gebeten wurde, an dem nächsten Sonntag für diese Gemeinde zu predigen. Und als ich in diese Gemeinde angekommen bin, im Gespräch mit Leuten aus der Gemeinde, habe ich erfahren, dass die Ehefrau von diesem Pastor mit einem der Diakone der Gemeinde abgehauen war. Wer würde nicht davonrennen wollen? Wie geht man mit solchen Schmerzen um? Übrigens, der Mann wurde in einem Hotel körperlich wohlauf gefunden, aber psychisch immer noch am Ende. Und diese Gemeinde, ich habe es ihnen wirklich abgespürt an dem Tag. Sie haben gelitten darunter. Die haben gelitten unter dieser ganzen Situation. Sie haben auch darunter gelitten, dass ihr Pastor ihnen nicht die Gelegenheit gewährt hat, ihn zu trösten, für ihn da zu sein, ihn zu unterstützen und zu zeigen, dass sie ihn liebten und dass sie auch entsetzt waren von all dem, was vorgefallen war. Ich habe dann später, als ich in Deutschland war, mit einer anderen Situation zu tun gehabt, wo eine junge Frau auch einfach untergetaucht war. Sie war abgetaucht und keiner hat sie gesehen. Verschiedene sind zu ihrer Wohnung hin, haben geklingelt, hat keiner aufgemacht. Verschiedene, die in der Nähe wohnten, haben immer das Auge aufgehalten. Keiner hat sie gesehen. Und letztlich, nach einer Weile, wir vermuteten, dass sie sich einfach in der Wohnung eingeigelt hatte. Ein anderer und ich, wir sind hin und es war abends dunkel. Wir sahen, das Licht brannte in ihrer Wohnung. Sobald wir geklingelt haben, ging das Licht aus. Wir haben bei einem Nachbarn geklingelt, dass sie uns ins Haus reingelassen haben. Und dann haben die Tür geklopft und gesagt, hey, wir wissen, dass du da bist. Rede bitte mit uns. Und glücklicherweise ist es doch gelungen, dass sie die Tür aufgemacht hat und dass wir mit ihr reden konnten. Man konnte merken, schon im Gespräch mit ihr hat sie selber gesagt, wow, ich sehe die ganze Situation völlig anders, jetzt wo ich mit euch rede. Wo sie sich eingeirrt hat, hat sie nur an dem gedacht, was sie als so bedrohlich empfunden hat. Wo sie befürchtet hat, dass es sie kaputt machen würde. Aber wo sie sich geöffnet hat, dass anderen ihr beiseite stehen konnten. Dann hat sie die Situation gleich völlig anders gesehen. Und wir haben mit ihr über Möglichkeiten und weitere Vorgehensweise reden können. Aber davonrennen, so einladend wie es manchmal erscheinen mag, es löst keine Probleme. Es bringt uns nicht vorwärts. Ich meine, Jesus hat selber keine Probleme verursacht, die er, also sagen wir, rechtmäßig hätte ausbaden müssen. Er war es nicht, der Sünde in die Welt gebracht hat. Er war es nicht, der Israel in die Irre geführt hat. Aber er wusste, dass er aus dem Grund es sein musste, der für meine und für deine Sünden die Strafe trägt, auf das wir Leben und Hoffnung haben können. Wir sind manchmal eigentlich gar nicht so sehr anders als der Petrus. Wir hätten gern die Herrlichkeit ohne die Schwierigkeit. Aber so ist das Leben nicht. Es gibt Schwierigkeiten im Leben. Und Jesus ist nicht gekommen, um unser Leben einfach zu machen. Jesus ist gekommen, um unser Leben bedeutungsvoll zu machen. Weil wir in ihm eine Bedeutung finden. Wir finden eine Hoffnung, was uns neue Kraft und neue Möglichkeiten geben kann für jeden neuen Tag. Das kann kein anderer uns in der Form geben. Wer jedes Mal wegrennt, wenn die Sache heiß wird, kann kein bedeutendes Leben führen. Es wird nicht möglich sein. Nun, ich vermute, die Chancen stehen recht gut, dass du dich in dieser Thematik wiederfindest. Sonst würde ich die Predigt auch nicht halten, würde ich das euch nicht antun. Aber manchmal läuft der Job nicht richtig, manchmal läuft die Familie nicht richtig, manchmal läuft der Körper nicht richtig. Oder tausend andere Dinge, und meistens sind es verschiedene davon zugleich, die uns belasten und uns das Leben schwer machen. Was bedeutet das dann, was wir tun sollen, wenn das Leben uns verschiedene Schläge verpasst? Heißt das ein heiliges Lächeln aussetzen und nach dem Motto Augen zu und durch? Nein. Es geht keineswegs darum, irgendwie zu leugnen, dass die Schwierigkeiten des Lebens schwierig sind. Das kennen wir nur allzu gut. Und das zu leugnen wäre vollkommener Quatsch und Schwachsinn. War auch gegen dem, was Jesus getan hat. Er hat die Schwierigkeiten nicht geleugnet. Er hat sie konfrontiert. Und er hat schon die Last unserer Sünde getragen. Und daher dürfen wir ganz anders an unsere Schwierigkeiten und an unsere Probleme rangehen, weil er uns Hoffnung gibt. Es ist auch so gut zu wissen, dass Jesus uns versteht. Es gibt zwei Verse aus dem Hebräerbrief, den ich an dieser Stelle gerne lesen möchte. Aus dem Hebräerbrief Kapitel 4, in den Versen 15 und 16 heißt es: Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem wie wir in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Oh, das ist zu gut, das muss ich nochmal lesen. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Wo finden wir Hilfe zur rechten Zeit? Wir gehen zu dem, der selber nicht davongerannt ist, obwohl er den besten Grund dazu gehabt hätte. Er hätte die Probleme nicht ausbaden müssen. Er hätte Alternative gehabt, aber hat gesagt, nein, ich bleibe drin. Ich gehe die Sache durch, auf das wir Hoffnung haben können. Und er lädt uns immer wieder dazu ein, uns in seine Hand fallen zu lassen, dass die Berührung des Meisters uns völlig umfasst und uns heilen kann. Der Wind bläst uns dann vielleicht immer noch sehr stark ins Gesicht, aber dieser Wind hat es noch nie geschafft, jemanden aus seiner Hand zu stoßen. Die einzige Möglichkeit, dass wir von Gott getrennt werden, ist, wenn wir von ihm wegrennen. Aber er ist es gerade, der uns Hoffnung schenkt. Ich habe von einem alten Kirchenlied gehört, was das anspricht, dass das christliche Leben keineswegs ein Spaziergang im Park ist. Und ich musste ein bisschen suchen, weil das Lied in keiner von den modernen Büchern mehr zu finden ist. Aber wir werden nicht um Handzeichen bitten, aber wer von dem Liederbuch die Glaubensstimme gehört hat, man outet sich als nicht mehr der Jüngste, aber, aber da ist ein Lied, es heißt Hinab geht Christi Weg. Ich möchte euch zwei Strophen aus diesem Lied nicht singen. Das Leben ist schwer genug, ich muss es nicht noch schwerer machen. Ich werde diese Strophen lesen. Hinab geht Christi Weg und du in dein Beginn willst aus vermessenem Stolz bis an den des Himmels Zinn, steigst ungenügsam auf, dein Heiland stieg herab. Wer mit ihm aufwärts will, muss erst mit ihm hinab. Hinab, mein Herz, hinab, so wird Gott in dir wohnen, Die Demut lohnet er mit goldenen Himmelskronen. Im Demutstale liegt des Heiligen Geistes Gab, o wohl dem, der sie sucht. Darum mein Herz hinab. Nun, es kann sein, dass du das nicht so gern hörst, dass unser Weg womöglich hinab geht. Wir wollen hinauf. Aber wie es hier heißt, Christus ist hinabgekommen. Wir müssen von seinem Beispiel lernen. Und wir müssen auch von ihm die Frage hören: Für wen hältst du mich? Wenn er ein einfacher Weisheitslehrer war, der viele schöne Sprüche hatte, viele markante Sprüche, die man gut bei verschiedenen Gelegenheiten da raushauen kann, wenn das alles war, dann brauchst du ihm nicht zu folgen. Brauchst du da kein Opfer zu bringen. Wenn er einfach einer war, der schöne Geschichten erzählen konnte und viele nette Tricks machen konnte, also da brauchen wir unser Leben nicht drauf setzen. Ne? Aber wenn er wirklich der Erlöser ist, der dir Freiheit und Leben geben kann, wenn er es ist, der dir Vergebung für all deine Schuld bieten kann, wenn er es ist, der dir Hoffnung geben kann, egal was im Leben auf dich zukommt, dann frage ich, welches Opfer sollte zu groß sein? Anstatt zu versuchen, die Probleme des Lebens aus dem Weg zu gehen, lass sie dich immer mehr in die Hand des Meisters hineintreiben, wo du gehalten wirst und wo du Sinn für dein ganzes Leben finden wirst. Wir werden gleich noch ein paar Lieder singen. Jesus, Name aller Namen und mein Jesus, mein Retter. Sie verkünden, sie erklären das, was wir glauben, das, was wir als Gemeinde verkünden und weitergeben wollen, wer Jesus ist und wo wir Hoffnung finden. Ich möchte einladen, dass wir einfach einen Moment der Stille halten und dann werden die Lieder beginnen. Wir können mitsingen, aber nimm diesen Moment der Stille, mit Gott im Gespräch zu sein. Nimm die Gelegenheit, ihm zu sagen, was dich belastet. Nimm die Gelegenheit, ihm zu sagen, das passt mir gar nicht. Ich würde am liebsten davon wegrennen. Aber spüre auch, wie er dein Herz berührt, wie er dir Kraft und Mut geben will und einen neuen Ausblick auf das Leben.